Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen bei den Figuren der Bibel im Neuen Testament. Sie möchten uns mit der frohen Botschaft von Jesus Christus berühren und begeistern. Heute hören wir von den vier Evangelisten und ihren Symbolen. Ich bin Pastorin Maike Sellmeier von der evangelischen Urlauberseelsorge Cuxhaven-Hadeln und freue mich, dass Sie sich für die frohe Botschaft von Jesus Christus interessieren. Liebe Gemeinde, die vier Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes erzählen von dem großen Geheimnis des Glaubens. Jedes einzelne Evangelium möchte auf seine Weise Gottes Liebeserklärung aus dem himmlischen Thronsaal zu uns Menschen auf die Erde bringen. Und so lassen Sie uns den großen Gott loben mit dem Lied 331 aus dem evangelischen Gesangbuch, zunächst die ersten beiden Strophen, später auch die weiteren. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, groß ist deine Macht und Herrlichkeit, noch größer ist deine Liebe zu uns, deinen Menschenkindern. Durch Jesus Christus bist du von deinem Thron herabgestiegen und bist Mensch geworden für uns. Du möchtest unsere Herzen berühren mit deiner Liebe. Alles hast du dich diese Liebe kosten lassen. Doch ist deine Liebeserklärung auch bei uns angekommen? Wir danken dir für die Evangelisten, die alles für uns aufgeschrieben haben, für Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, für die unterschiedlichen Blickwinkel, aus denen sie das Leben, Sterben und die Auferstehung Jesu beleuchten. Lass uns in ihren himmlischen Lobpreis einstimmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, von den Symbolen der vier Evangelisten hören wir in der Offenbarung im 4. Kapitel. Dort schreibt der Seher Johannes: Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder, und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan, und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, volle Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Amen. Einleitung des Markus-Evangelium im ersten Kapitel. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist die Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig und predigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste, und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir nach dieser Audioandacht vier Menschen bitten würden, zu erzählen, was sie hier heute gehört, vielleicht auch gesehen haben, würden dabei vier verschiedene Berichte herauskommen. Ein Urlauber hört diese Andacht ganz anders als der Einheimische. Ein älterer Mensch hört das, was ich sage, anders als Konfirmanden. Männer hören anders hin als Frauen. Und das ist ganz normal. Darum ist es gut und auch wichtig, dass wir nicht nur ein Evangelium von Jesus Christus in unserem Neuen Testament haben, sondern vier. Von Matthäus, eines von Markus, Lukas hat eins geschrieben und schließlich auch Johannes. Jeder von den Vieren erzählt die Geschichte Jesu etwas anders. Und doch haben alle vier das gleiche Ziel. Sie wollen Glauben wecken an Jesus, den von Gott gesalbten Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Gottes Sohn. Ja, sie wollen uns begeistern, anstecken und alle Welt zu Jüngern und Jüngerinnen machen und das weit über ihre eigene Zeit hinaus. Und deshalb haben sie alles aufgeschrieben zwischen 70 und 100 Jahre nach Christi Geburt, damit das Wissen darüber nicht verloren geht. Damit das, was bisher über drei Generationen mündlich weitererzählt worden ist, ein für alle Mal festgeschrieben ist. Haben Sie, liebe Gemeinde, ein Lieblingsevangelium? Vielleicht steht Ihr Konfirmationsspruch dort oder Ihr Taufspruch? Oder haben Sie eine Lieblingsgeschichte in den vier Evangelien? Wissen Sie denn auch, in welchem Evangelium diese Geschichte steht? Welcher von den vier Evangelisten hat es wohl geschafft, sie zu erreichen? Schauen wir uns dazu die vier Evangelien und ihre Eigenarten einmal an und vielleicht entdecken Sie auf diese Weise, welcher der vier Evangelisten am besten zu Ihnen passt. Nun, manche mögen es gerne kurz und bündig, die Konfirmanden womöglich. Dann ist vielleicht das Markus-Evangelium das Richtige für Sie, denn es ist das kürzeste, es hat nur 16 Kapiteln. Das kann man in 2 Stunden gut durchlesen und weiß damit im Großen und Ganzen, worauf es bei Jesus Christus ankommt. Das Markus-Evangelium ist das älteste von allen. Es ist etwa 70 Jahre nach Christus entstanden. Und wir haben vorhin den Anfang daraus gehört. Und Sie haben richtig gehört, es beginnt nicht etwa mit der Geburt von Jesus, sondern mit Johannes dem Täufer, dem gewaltigen Prediger in der Wüste. Er brüllt wie ein Löwe, um die Menschen seiner Zeit zur Umkehr zu rufen, zur Taufe der Buße, zur Vergebung der Sünden, so heißt es. Und darum hat man dem Evangelisten Markus als Symbol auch den Löwen zugeordnet. Wo immer die Evangelisten dargestellt sind, liebe Gemeinde, Sie finden sie auf Kanzeln, an Taufbecken, auf Gemälden oder auch als Figuren. Wo immer sie dargestellt sind, findet man bei Markus den Löwen. Der Löwe brüllt. Er gibt den Ton an unter den vier Evangelisten. Ja, nach ihm haben sich alle anderen zu richten. Das Entscheidende für Markus ist die Passionsgeschichte, das Leiden und Sterben Jesu für die Menschen. Die erzählt Markus sehr ausführlich, auf die kommt es ihm an. Alles andere vorher, Leben von Jesus, sein Wirken, die Lehre, das handelt er schnell ab. Und daher nennt man das Markus-Evangelium auch eine Passionsgeschichte mit Einleitung. Denn auf das Kreuz läuft alles zu. Da, in dem Moment, als Jesus stirbt, erkennt der römische Hauptmann und bekennt: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. So lesen Sie es in Markus 15, Vers 39. Was braucht es mehr als dieses Bekenntnis, liebe Gemeinde? Die Auferstehung Jesu berichtet der Evangelist Markus zwar, aber nur ganz knapp. Die Auferstehung löst bei den Frauen am Grab Zittern und Entsetzen aus, ja, sie fliehen geradezu davor. Manch ein Christenmensch tut das bis heute. Aber am Kreuz halten Sie sich fest. Durch dich steht das Himmelstor, Gemeinde Matthäus und Lukas reichte das nicht. Beide kannten sie das Markus-Evangelium und haben es in ihren Evangelien zum Teil wortwörtlich verarbeitet. Aber jeder hat es auf seine Weise und mit seinen Akzenten und weiteren Kapiteln ergänzt. Wir wissen übrigens bei keinem der Evangelisten genau, wer sie gewesen sind, ob es einzelne Personen waren oder Personengruppen. Aber aus dem, was sie geschrieben haben und wie sie die überlieferten Texte zusammengesetzt haben, kann man Rückschlüsse ziehen, was ihnen jeweils wichtig war. Matthäus schreibt sein Evangelium für Judenchristen, also für Menschen, die im jüdischen Glauben fest verwurzelt sind und die sich in der Tora, den Schriften und Propheten gut auskennen, unserem Alten Testament. Aha, werden dann einige von Ihnen denken, dann ist Matthäus nichts für mich, denn das Alte Testament ist mir viel zu dick und zu schwer zu lesen. Aber halt, nicht so schnell. Gerade im Matthäusevangelium stehen so wichtige Texte wie die Bergpredigt. Viele Menschen sagen, das ist das Kompendium des christlichen Glaubens. Wer die Bergpredigt kennt, weiß Bescheid. Bei Matthäus steht auch die Erzählung von den drei Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern folgen bis zur Krippe des Jesuskindes. Was wäre unser Weihnachtsfest ohne die heiligen drei Könige? Und daran merken wir auch, Matthäus beginnt, anders als Markus, mit der Geburt Jesu, ja mehr noch mit dem Stammbaum von Jesus. Er möchte zeigen, dass Jesus, der von den Juden sehnlichst erwartete Messias, aus dem Geschlecht Davids ist. In diesem Menschen Jesus hat sich erfüllt, was die Propheten seit langem vorhergesagt haben. Und darum wird dem Evangelisten Matthäus das Symbol des Menschen zugeordnet. Manchmal wird ihm auch ein Engel an die Seite gestellt, denn nach dem Stammbaum Jesu hört der Leser als erstes, wie der Engel zu Josef kommt und ihm sagt, das Kind, das deine Verlobte Maria erwartet, ist vom Heiligen Geist. Darum bleib bei ihr, verlass sie nicht, sie hat dich nicht betrogen. Sie merken, liebe Gemeinde, jeweils das erste Kapitel eines Evangeliums hilft uns also, den Evangelisten ihre Symbole zuzuordnen. Markus den Löwen, Matthäus den Menschen bzw. den Engel. Nun beim Lukas-Evangelium. Das beginnt nicht mit der Geburt von Jesus, sondern noch vorher mit der Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer. Zacharias, der Vater des Johannes, ist Priester am Tempel von Jerusalem und soll dort ein großes Opfertier darbringen, vielleicht einen Stier. Dabei erfährt Zacharias von einem Engel, dass seine Frau Elisabeth in hohem Alter doch noch einen Sohn gebären wird, obwohl sie bisher keine Kinder bekommen konnte. Und daher ist das Symbol des Lukas der Stier. Lukas schreibt sein Evangelium nicht für Judenchristen wie Matthäus, sondern für Heidenchristen. Er möchte also zu den Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus als Sohn Gottes bringen, die die Heilige Schrift der Juden noch nicht kennen, auch die jüdischen Sitte und Gebräuche nicht. Und daher ist Lukas das volkstümlichste Evangelium. Mein Professor für Neues Testament, François Vougard, an der Kirchlichen Hochschule in Bethel, sagte immer, das Lukas-Evangelium war wie der Groschenroman, den wir heute am Bahnhofskiosk kaufen, so einfach geschrieben, so umgangssprachlich, dass es jeder lesen und jeder verstehen konnte. Deswegen finden wir auch da bei Lukas unsere Weihnachtsgeschichte, wie wir sie alle Jahre wieder am Heiligen Abend hören, Lukas 2. Da bei Lukas finden wir die berühmte Geschichte vom verlorenen Sohn, Lukas 15. Und bei Lukas finden wir alle großen Feste, Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt. Pfingsten steht dann in der Apostelgeschichte, die auch von Lukas geschrieben worden ist. Er ist nämlich daran interessiert, seinem Leser ein möglichst vollständiges Bild von den Anfängen des christlichen Glaubens und der Kirche zu geben. Lukas ist der Historiker unter den Evangelisten. Liebe Gemeinde, wer von Ihnen noch nie in der Bibel gelesen hat, sollte mit dem Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte anfangen, dann hat er oder sie eine sehr gute Grundlage. Bleibt uns noch das Johannesevangelium. Als Symbol aus der himmlischen Thronsaalvision der Offenbarung ist nun noch der Adler übrig. Warum der Adler bei Johannes? Nun, viele von Ihnen kennen den berühmten Anfang, den Prolog des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Johannes beginnt nicht mit dem Stammbaum wie Matthäus, nicht mit einer Geburtsgeschichte, sondern mit einem theologischen Prolog. Wie ein Adler beschreibt er gewissermaßen aus der Vogelperspektive, wie das Wort, das am Anfang bei Gott war, Fleisch geworden ist in dem Menschen Jesus Christus und durch ihn auf Erden gewohnt hat. Johannes ist der Philosoph, der große Theologe unter den vier Evangelisten. Haben die anderen drei, Matthäus, Markus und Lukas, die menschliche Natur Jesu herausgearbeitet, so betont Johannes, dass Jesus wahrer Gott gewesen ist. In seinem Evangelium wirkt Jesus manchmal regelrecht abgehoben, über den Dingen schwebend. Und doch finden wir gerade hier die wichtigen Ich Bin-Worte Jesu. Zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und so weiter. Hier bei Johannes finden wir im 6. Kapitel die berühmte Brotrede Jesu, auch seine Abschiedsreden an die Jünger und auch die ergreifenden Ostergeschichten vom Zweifler Thomas und von der neuen Beauftragung des Petrus nach seiner Verleugnung mit der dreimaligen Frage: Hast du mich lieb? Liebe Gemeinde, darauf kommt es an, damals wie heute, ob auch wir Jesus lieb haben. 4 Evangelien, 4-mal die frohe Botschaft von Jesus Christus mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Vielleicht hat Ihnen diese Kurzvorstellung Lust gemacht, in diesen Wochen einmal mehr die Bibel in die Hand zu nehmen und nach Ihrem Lieblingsevangelium auf die Suche zu gehen. Ist es Markus mit seinem Löwen, Matthäus mit dem Angesicht eines Menschen oder Engels? Ist es Lukas mit dem Stier oder Johannes mit dem Adlerblick? Und so wünsche ich Ihnen eine gesegnete Zeit der Bibellektüre, eine gesegnete Zeit mit der großen Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Amen. So lassen Sie uns miteinander beten, wie Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.